Mir ging gerade das Textfragment zu diesem Lied: Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein starker Baum. Ja, das wünschen wir uns. Die Predigt wird sich heute übers Beten, übers Vaterunser, vor allem um den Vater drehen. Sind wir sehr gespannt. Meersburg hat eine Predigtreihe, du wirst nachher sicher selber noch was dazu sagen. Und ich muss sagen, wir sind heute schon sehr gut gestartet. Wir waren heute 8 Menschen, die vor dem Gottesdienst gebetet haben. Das war echt toll. Genau, Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten können und hat sich das Gebet so vorgestellt. Und wir dürfen das heute anschließend im Lobpreis, der nach der Predigt kommt, auch gleich umsetzen. Da werden wir das Vaterunser dann singen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich lese zur Hinführung aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 nach der Luther-Übersetzung von 2017. Es geht um die Zuversicht beim Beten. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich bete noch. Ja, Jesus, in diesen paar Versen steckt schon so viel drin. Du sagst uns, wir sollen aktiv sein, nicht nur da sitzen und hoffen, dass alles gut geht und dass du schon handeln wirst, das tust du auch manchmal, aber wir sollen bitten, suchen und anklopfen. Das ist eine aktive Rolle, wir sollen uns aufmachen auf den Weg zu dir. Aber du verheißt uns auch, dass du uns hörst und dass du uns gibst und die Tür auftust und unser Suchen an ein Ziel führst. Ich danke dir, dass wir mit dir so wie mit einem Freund, einem Vater im Kontakt sein dürfen durchs Beten, dass du das möglich gemacht hast, auch durch Jesus, deinen Sohn. Und ich bitte dich jetzt für uns alle um ein offenes Ohr, alle Sinne weit geöffnet und das Herz vor allem für dein Reden durch den Harald und durch den Heiligen Geist, durch ihn. Herr, segne du uns und lass uns was mitnehmen in den Alltag, in unser Leben. Danke, dass du wahrhaftig hier bist. Amen.
Ja, wie wir schon gehört haben, ist in Meersburg die Predigtreihe über die Bergpredigt dran und natürlich auch über den Bergprediger. Und heute Morgen wollen wir einfach mit den Jüngern zusammen bitten: Herr, lehre uns beten. Es ist noch nicht so lange her, da hat unser Pastor Alexander Sachs eine Predigtreihe über das Vaterunser gehalten. Man kann sie im Predigtarchiv im Internet noch einmal nachhören. Ich habe heute Morgen einen etwas anderen Schwerpunkt gesetzt. Beten kann man lernen. Wir wollen heute Morgen einfach wissen und nachfragen, beten, wie geht das eigentlich? Und was ist das? Und was bewirkt das? Und was bedeutet das, dass Gott unser Vater ist? Und bevor wir das tun, möchte ich beten. Herr Jesus, gib uns dein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ich erinnere mich an eine Männergebetsgemeinschaft. Ich weiß nicht, wie das geht, sagte einer da etwas verzagt und hilflos. Vor allen Dingen das freie Beten, das bin ich nicht gewohnt. Das habe ich nicht gelernt. Das war bei uns nicht üblich. Zu Hause auch und gerade nicht in der Kirche, in der Messe und im Gottesdienst. Und andere sind der Meinung, beten, was heißt das eigentlich? Das ist doch was für Alte und Schwache und Kinder und Unbedarfte. Ich habe das mal versucht, hat nichts geholfen. Ich brauche das nicht. Und der Volksmund spricht auf der einen Seite verächtlich und ein wenig herablassend von einer sogenannten Betschwester, auf der anderen Seite resignierend und vielleicht doch ein wenig hoffnungsvoll, da hilft nur noch Beten. Und schon und schon landet man bei Stoß- und Notgebeten, bei Gelegenheits- und Verlegenheitsgebeten nach dem Motto Not lehrt beten. Das kann aber immerhin ein Anfang sein. Sie kennen das. Man trifft sich in der Gemeinde zum gemeinsamen Gebet, im Hauskreis, in der Gebetsgemeinschaft, bei Sitzungen und anderen Gelegenheiten. Alle falten die Hände, schließen die Augen und hören dann manchmal wohlformulierte, wohltemperierte und wohlstimulierende Gebete. Ja, eigentlich ganze Predigten. Nach dem Motto, desto länger, umso schöner, desto schöner, umso erhörlicher. Aber niemand merkt vielleicht, dass da Gebetsneulinge dabei sind. Und für die ist es ein wenig deprimierend und einschüchternd, beschämend, unerreichbar. So wie die kann ich nicht beten, erklärt dann einer resignierend, traut sich nicht, verliert den Mut und kommt demnächst nicht mehr. Eigentlich schade. Ein Beter weniger, ein Verlust mehr. Und Jesus warnt uns davor und sagt, Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Wie haben das nun andere erlebt? Was halten andere vom Gebet? Einige Stimmen dazu. Da ist das regelmäßige Gebet eines Dr. Martin Luther. Das Gebet als Kraftnahrung für den Tag und als Nachtwächter für die Nacht. Luther war also der Überzeugung, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist beten. Das Gebet muss früher das erste und abends das letzte Werk sein. Man soll es ja nicht verschieben. Also wer nicht regelmäßig betet, der betet nachher nur noch mäßig. Ein Hamburger Pastor hat Folgendes dazu gesagt. Das Gebet ist kein Gespräch. Für ihn gibt es keinen persönlichen Gott, zu dem man ein persönliches Verhältnis haben kann. Er sagt, mit Gott versucht der Mensch, sich ein Bild von sich selbst und von seiner Wirklichkeit zu machen. Das Gebet ist nicht ein Gespräch mit Gott, sondern die Hoffnung des Menschen, über sich selbst hinauszureichen. Ein armer Mann. Er weiß nicht und hat nicht eine Gebetsadresse. Er weiß nicht, wo das überhaupt landet und was das überhaupt nutzt. Aber da steht im alten Bauernhaus in Kärnten Folgendes. Das Schärfen und Wetzen der Sense hält das Mähen nicht auf. So wenig hält das Beten das Arbeiten auf. Wie einfach und einfällig und kindlich das Gebet jenes Bauern in Kärnten. Als Vorbereitung für den Arbeitstag auf einem Bauernhof. Ein anderer ganz bekannter Mann hat Folgendes gesagt. Ich muss mich wahrhaftig nicht genieren, wenn ich die Bitte wiederhole. Hantieren Sie beim Gebet nicht mit so vielen Vorsichtsmaßnahmen, sondern beten Sie in der Art, wie Jesus es gelehrt hat. Viele Gebete werden im Stil einer Buchführung vor Gott gebracht. Man ist ängstlich darauf bedacht, keinen Wunsch zu vergessen und plappert wie die Heiden, als ob die Kraft des Gebetes in der Beredsamkeit und Vollzähligkeit der Wünsche liegen würde. Da hören wir also das ungenierte und unsortierte und ungehemmte Gebet des ehemaligen Fernsehfachers Adolf Sommerauer. Können Sie sich an den erinnern? Ja. Beim Beten ist ein Herz ohne Worte besser als Worte ohne Herz, sagt John Bunyan. Ein Gebet, das zu Herzen geht. Also so unterschiedlich wie die Menschen sind, sind die Meinungen über das Gebet. Manche vertrauen drauf, andere winken ab, was nur für alte, schwache und einfältige. Und wenn beten, ja, wie geht das? Muss man das also erst lernen und kann man das überhaupt? Vielleicht haben Sie die Erfahrung auch gemacht, wenn so ein Mensch in Not ist, gelingen ihm Dinge, die er zuvor nicht gelernt hat. Soll er jedoch diese Dinge im alltäglichen Leben einfach so, vielleicht gewohnheitsmäßig, regelmäßig, beständig und auch ab und zu tun, gelingt meistens nichts mehr. Das gilt auch fürs Gebet. Und dann bleibt es einfach dabei, Not lehrt beten. Es ist aber auch wichtig und auch möglich, dieses Beten, dieses Reden mit Gott, dieses Seufzen und Flehen zu Gott für den täglichen Gebrauch im Umgang mit Gott zu lernen. Ein Kind fängt ja an, irgendwann an, selbstständig zu essen. Und dazu braucht es die Finger. Wenn es aber dann von seinen Eltern nicht lernt, so zu essen, wie es einer guten Esskultur entspricht, wird es in unserem Kulturkreis Probleme bekommen. Denn wenn ein erwachsener Mensch wie ein Kind ist, mit den Händen sich den Mund und die Backen und das Kinn bekleckert, das Hemd und die Hose mit Suppe und Soße und Brei verziert, dann wirkt das abstoßend. Man kann es also lernen, richtig zu essen. Man kann es auch lernen, richtig zu beten. Und das Tollste dabei ist, man kann beim Beten Kind bleiben. Kind bleiben, kindlich und einfach mit Gott, dem Vater, sprechen, wie der Bauer in Kärnten, ohne sich zu bekleckern oder abstoßend zu wirken. Beten kann man also lernen. Deshalb fragen ja auch die Jünger ihren Meister: Herr, lehre uns beten. Beten, was heißt das schon? Die einen sind fasziniert, die anderen pikiert. Die einen sind bewegt, die anderen bewegt überhaupt nichts. Die einen falten die Hände, die anderen ballen die Faust. Hilf dir selbst, du hilf dir Gott, behauptet der Volksmund. Was soll man nun eigentlich davon halten, vom Beten? Woran soll man sich denn da halten, wenn es ums Gebet geht? An wen kann man sich denn halten? Ein guter Tipp: Halten wir uns da an den, der das Beten erfunden hat, an Gott, der uns zum Gebet eingeladen und ermutigt hat, an unseren Herrn Jesus Christus, der es damals seinen Jüngern beigebracht hat, und an den Heiligen Geist, der uns im Gebet vertritt, wenn wir nicht wissen, wie und was wir beten sollen. Es ist für alles gesorgt im Gebet. Es ist ja schon alles vorbereitet. Wir müssen es nur tun, weiter nichts. Der Erfinder und Einlader und Ermutiger zum Gebet weiß also am besten, was wir davon halten können und sollen. Also, wer was Genaues über das Beten wissen will, muss in die Fachliteratur des Gebetes schauen, die Bibel. Und er muss auf den Herrn Jesus schauen und ihn fragen, wie ihn einst die Jünger gefragt haben. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aber aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Und so entsprach uns Herr Jesus jener Bitte und sagte zu ihnen, Matthäus 6, Abvers 5: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne die Synagogen an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber das Gebet ist noch nicht zu Ende. Jetzt kommt noch ein wichtiger Nachsatz, eigentlich sogar ein Hauptsatz. Auf jeden Fall ein Grundsatz, eine Ermahnung, ein wegweisendes Gebot, eine verheißungsvolle Aufforderung. Denn, so geht es weiter, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Punkt. Es geht also nicht nur ums Händefalten, sondern irgendwann müssen wir auch sie entfalten und etwas tun. Wer zum Beispiel um das tägliche Brot bittet, der ist zuerst da aufgefordert zum Säen und zum Bewirtschaften und auch zum Ernten und zum Mahlen und zum Backen. Und wer dem anderen vergeben möchte, ist zuerst aufgefordert zu beten, aufzustehen, hinzugehen, Schritte der Versöhnung zu wagen, um zu reden, zu hören und zu verzeihen. Und so lädt uns der Jesus ein zum Tun, aber zuallererst mit dem Vater zu kommunizieren, ehe wir aufbrechen und etwas tun, um Weisung, Weisheit und Weg zu bitten. Und dazu brauchen wir einen Raum für das Gebet, für das Gespräch mit Gott. Vielleicht das Kämmerlein? Ein Raum der Stille, der Zurückgezogenheit, der Abgeschiedenheit. Einen Raum, wo uns nichts stört, ablenkt und gefangen nimmt. Wer kennt von Ihnen das pietistische U? Nicht bekannt? Also gut, will ich das Geheimnis lüften. Das pietistische U heißt ganz einfach, nach oben offen und nach unten zu. Das ist der pietistische U. Nach oben offen und nach unten zu. Von oben also empfangsbereit sein und nach unten verschließen. Sich dem verschließen, was uns abhalten und stören will. Also Hände vom Handy. Fernsehen aus, Telefonstecker raus und sich dem öffnen, der uns beschenken und beglücken will. Ganz ungeteilt bei Gott sein, nach oben offen sein. Und dabei brauchen wir nicht viele Worte zu machen, viel Show zu machen, viel Aufheben zu machen, sondern viel mehr Einkehr halten, innehalten, zur Ruhe kommen. Zeit für ein vertrauliches Gespräch mit Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem Tröster zu haben. Was wir brauchen, ist also eine Adresse, die der Hamburger Pfarrer ja nicht hatte. Wir brauchen also eine Adresse, wohin wir uns wenden, wo wir diesen Raum finden und wem wir unser Vertrauen schenken. Wir brauchen eine Heimat für unsere Gebete, eine Anschrift für unsere Bitten, eine Ecke für eine ungestörte Gemeinschaft. Wir sind ja in der Lage, exzellente Häuser zu bauen. Wenn ich so da am Rhein lang gucke, da auf der rechten Seite, so, da stehen die Neubauten, so quadratisch, praktisch gut, schön bunt. Exzellente Häuser, bestimmt toll eingerichtet. Klug durchdachte Räume, aufwendig gestaltete Ausstattung. Alles für unser Menschsein, für unseren Körper und unser Wohlbefinden. Doch unsere Seele bleibt dabei oft draußen. Ungeschützt, allen Unbilden und Anfechtungen des Zeitgeistes und des Gender-Mainstreams ausgesetzt. Unser Herz bleibt außen vor, unser Gemüt unberührt, unsere Seele einsam. Kein Wunder, dass es in der Welt so viele kalte Herzen, abgewandte Schultern und gleichgültige Blicke gibt, weil es so viele kalte, kahle und kantige Räume gibt. Und Gott will das nicht. Wir müssen nicht draußen bleiben. Unser Herz braucht nicht obdachlos sein, unser Gemüt nicht heimatlos werden, unsere Seele nicht hungrig bleiben. Nein, es ist nicht Gottes Wille und Plan, dass unsere Herzen so als Nomaden umherstreifen, dass unsere Herzen in Kälte erstarren, unsere Gefühle verrohen, unser Gemüt verhungert, unsere Seelen verdursten, sondern dass wir heimkommen und hereinkommen und bei ihm wohnen. Ganz nah beim Vater zu sein. Du bereitest vor mir einen Tisch, betet David im 23. Psalm. Ja, Tischnachbar, Tischgenosse Gottes zu sein, das wäre doch was. Und das ist was. Und das gibt es. Der Vater im Himmel erwartet uns, er bewirtet uns, er versorgt uns, er gibt uns Raum und Herberge. Er ist unser Wohnort, unsere Hausnummer, unsere Heimatadresse, unser Hauptwohnsitz für unsere Gebete. Und warum er das alles ist? Und warum er das alles gibt? Und warum er das alles sein will? Ganz einfach, Weil er unser Vater ist. Wir sind dazu ausersehen, beim Vater zu sein, in seiner Nähe zu bleiben, nur ein Gebet weit entfernt. Und jeder Ort, der weniger bietet, ist unzulänglich. Und jeder Ort, der fern von ihm ist, ist gefährlich. Und jeder Ort mit einer anderen Adresse ist irreführend, verführerisch und verkehrt. Ja, wir dürfen dem Vater so nahe sein, dass wir in ihm sein sollen. Näher geht's nicht. Paulus sagt einmal den klugen Leuten auf dem Marktplatz in Athen Folgendes. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Niemand muss von Gott getrennt sein. Nirgends wird Gott über dem Sternzelt wohnen, fern von uns. Keinesfalls wird Gott nichts von uns hören und sehen wollen. Niemals. Erinnern wir uns noch an die Losung von 14, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Mose wusste um diese Nähe. Er fuhr diese Gemeinschaft, erlebte dieses Glück und schrieb darüber im Psalm 90, Herr, du bist unsere Zuflucht, unsere Wohnung für und für. Und so war es von Anfang an immer Gottes Anliegen, nahe bei den Menschen zu sein, im Paradies mit Adam und Eva, also mit dem Adama, mit dem Erdenmensch und der Eva, der Lebensspenderin. Gemeinschaft. Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Nun ist ja im Laufe der Zeit vieles dazwischen gekommen, was uns von Gott trennt. Aber am Ende wird es wieder so sein, wie es in Offenbarung 21 steht. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eingeladen sind wir, mit unserem Gebeten bei ihm, dem Vater, einzukehren, Wohngemeinschaft zu haben, jetzt schon Kontakt zu pflegen, heute schon im Gespräch zu bleiben, immer da, das Vaterunser zu beten, rauf und runter. Einen Ort zu haben, einen Zufluchtsort, einen Ruheort, eine Raststätte, eine Tankstelle, ein Bergungsort. Ein Ort, wo ich sein darf, wie ich bin. Wo ich abends die Schuhe wegschleudere in die Ecke und damit auch den Alltagsstress. Wo ich mit den Fingern essen kann, ohne auf Etikette achten zu müssen. Wo ich mich im Schlafanzug sehen lassen kann, ohne missbilligende Blicke zu bekommen. Wo ich mich alles von der Seele reden kann, ohne auf Rechtschreibung, Geheimhaltung und Rhetorik achten zu müssen. Das ist doch toll. Ein Ort, der mir so vertraut ist, wo ich mich auskenne, wo ich daheim bin. Bist du im Gebet daheim? Bist du im Gebet daheim? Wo Gott mir vertraut ist. Ich darf lernen, wohin ich mich wenden kann. Wenn ich Nahrung, Schutz und Führung brauche, Gott will mir mit meinen Gebeten einen Wohnort bereiten, eine Stätte reservieren, ein Nest bauen, einen geschützten Raum geben. Was brauche ich mehr? Und das soll nicht nur eine Wochenendbegegnung sein oder so ein guter Launetreff oder ein Sonntagsausflug ins Religiöse oder ins Sakrale oder ins Gebetsleben. Nein, es soll auch nicht nur zur Ferienwohnung oder zum Altersheim oder Kursanatorium werden, sondern zum ständigen Aufenthaltsort für unsere Gebete, unsere Gespräche, unser Gemüt, unsere Seele werden. Zur Alltagsbegegnung, zum Alltagsgespräch, zum Alltagstreff. Wir treffen uns beim Vater unser. Wäre doch toll. Was ist jeden Tag denken? Herr, wir treffen uns beim Vater unser. Und dann gehen wir vielleicht irgendwo hin in eine stille Ecke, in einen Park. Hören wir auf das Versprechen in Johannes 14, was Jesus uns versprochen hat. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Und was machen Sie? Und Wohnung bei ihm nehmen. Das und vieles mehr dürfen wir in Anspruch nehmen. Der Vater und der Sohn wollen kommen und bleiben. Eine Lebens-, Leidens- und Gebetsgemeinschaft soll entstehen. Als Gott die Kinder Israel durch die Wüste führte, erschien er nicht nur einmal am Tag und dann ließ ihn dann allein und macht, seht mal zu, wie er vorwärts kommt, ne, da oben die Richtung immer nach Norden, ne, ganz einfach zu finden. Nein, in der Feuersäule war er die ganze Nacht über da und der Wolkensäule den ganzen Tag. Und was verspricht uns Jesus? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist noch mehr als Wolken und Feuersäule. Und Gott der Vater und Jesus der Sohn machen also keinen Unterschied zwischen Sonntag und Mittwochnachmittag, zwischen Feiertag und Alltag, zwischen Arbeitstag und Urlaub. Nein, er möchte uns immer nah sein, immer mit uns sprechen, immer gebeten und angebetet, geehrt und geliebt werden, ob beim Abendessen oder Abendmahl. Und so lädt er uns immer wieder ein und wird nicht müde, uns einzuladen, das Beten auch zu pflegen, wie es in 1. Thessalonicher Brief heißt, betet ohne Unterlass. Das heißt, zu jeder Gelegenheit, mit allen Anliegen an allen Orten, kann ich Gott mit meinen Anliegen in den Ohren liegen. Und Gott hat große Ohren. Passt alles rein. Passt alles rein. Und wenn wir es wiederholen, passt alles rein. Es wird ihm niemals zu viel werden. Oder er lädt uns ein, ausdauernd zu beten. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Oder betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also die Fürbitte nicht vergessen. In seinen Namen beten. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Seinen Namen. In Jesu Namen. Wachsam und auch dankend beten. Seid beharrlich im Gebet und wacht mit ihm in Danksagung. Man schließt ja beim Gebet die Augen, hoffentlich schlaft man das ein. Wachsam, wachsam. David hatte nur eine Bitte und eine große Sehnsucht, die ihn bewegte, aber auch eine unerschütterliche Gewissheit. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Seine große Sehnsucht. Und eine unerschütterliche Gewissheit. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er wusste um die Zuflucht im Gebet und damit um ein Zuhause, eine Heimstätte bei Gott. Und da wollte er hin, da wollte er bleiben. Das war seine Heimat. Ist das auch unser Begehren? Wir dürfen nur einen Schritt weit, ein Gebet weit, eine Handbreit von Gott entfernt zu sein, egal wo wir sind. Und was wir sind und wer wir sind, egal ob ab Donnerstag im Büro oder Samstag auf Schalke oder Montag auf der Autobahn, von der Gegenwart Gottes, unseres Vaters, trennt uns nur eine Entscheidung. Beten oder Betrieb, Stille oder Stress, das müssen wir entscheiden. Wir brauchen noch nicht den Wohnort zu wechseln oder die Postleitzahl oder den Zustellbezirk. Alles, was wir ändern müssen, ist lediglich unsere Wahrnehmung. Nehmen wir wahr, was in der Bibel steht? Nehmen wir wahr, was uns der Plan Gottes für unser Leben eigentlich sagt? Nehmen wir wahr, was uns Gott zu sagen hat? Nehmen wir wahr, dass wir mit Gott wie mit einem Vater reden dürfen? Nehmen wir das wahr? Nehmen wir wahr, was einst die Jünger und Meister gefragt haben? Herr, lehre uns beten. Und dann lehrte der Herr sie beten, das Gebet, was um die Welt ging. Die Kinder lernen es auswendig, die Gottesdienstbesucher sagen es auf, die Theologiestudenten analysieren es. Und wir dürfen mit diesem Gebet leben und es mit Leben erfüllen. Wir dürfen uns in diesem Gebet in der Welt umsehen und mit diesem Gebet auf die Umstände und Zustände hinsehen. Und auf den Bergprediger aufsehen, der es damals seinen Jüngern in der Bergpredigt gelehrt hat und uns heute wieder neu lehren möchte. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, betete einstmals einer Psalm 31. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, auf einen grenzenlosen, weltweiten, uneingeschränkten Gebetsraum. Überall in der Welt darf ich sein, eingehalten. Und so beginnt es, unser Vater im Himmel. Welch einen Raum eröffnet uns Gott. Welch einen Raum eröffnet uns der Vater mit dem Gebet, bedingungslos, furchtlos, hemmungslos dürfen wir beten und bitten und betteln, denn wir bitten und betteln ja bei unserem Vater. Wir haben zu Hause ein eigenartiges Bild. Es zeigt eine zärtliche Szene von einem Vater und seinem Sohn. Im Hintergrund eine offene Tür in der grauen Mauer eines Hauses. Im Türrahmen ein alter Mann, in seinen Armen ein junger Mann. Vater und Sohn haben sich hier getroffen, an der offenen Tür vorm und zum Vaterhaus. Der Sohn vergräbt sein Gesicht an der Brust des Vaters. Seine Kleidung ist zerlumpt, seine Haare sind strähnig, sein Gesicht unrasiert und aus der Manteltasche lugt noch eine halbleere Schnapsflasche vor. Ursprünglich war da eine Börse voller Geld drin. Ursprünglich war der Junge voller Stolz und voller Pläne. Aber das war alles schon lange her. Alles schon ein paar Dutzend Kneipen und Partys und Fäden her. Jetzt sind Geld und Stolz aufgezehrt. Freunde und Freundinnen auch weg. Pläne zerplatzt wie eine Seifenblase. Die Flasche leer. Der Sohn hat kein Geschenk mitgebracht zur Versöhnung. Keine Andenken gekauft von der langen Reise. Keine Entschuldigung zu bieten, keine Ausrede mehr auf Lager. Nichts. Alles, was er noch zu bieten hat, ist der Geruch von Schweinemist und Alkoholdunst. Alles, was er noch stammeln kann und hervorbringen kann: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das Geburtsrecht verspielt, das Erbe versoffen, den Anspruch vertan. Degradiere mich, sagt er, bestrafe mich, entferne meinen Namen vom Briefkasten, meine Initialen aus dem Stammbuch, meine Fotos aus dem Familienalbum. Ich will nur noch Tagelöhner sein, nur noch geduldet sein, nur noch einer unter vielen sein. Aber ich will auch nur daheim sein, sagt er, nur daheim. Aber da gibt es ein Problem. Obwohl der Junge bereit ist, kein Sohn mehr zu sein, ist der Vater aber nicht bereit, kein Vater mehr zu sein. Auf dem Bild kann man zwar das Gesicht des Jungen nicht so deutlich erkennen, weil es ja an der Brust des Vaters ruht. Dafür sehen wir das Antlitz des Vaters umso deutlicher. Tränen der Freude glänzen auf den gegerbten Wangen. Ein glückliches Lächeln stiehlt sich durch den ergrauten Bart. Mit einem Arm stützt er den Sohn, damit er nicht fällt. Mit dem anderen drückt er ihn an sein Herz, damit er nicht zweifelt. Der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlacht es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir müssen den Sohn diese Worte verblüfft und erstaunt, aber auch erschrocken haben. Denn dieser mein Sohn war tot. Denn er dachte, er hätte seinen Platz im Vaterhaus verloren. Hat er nicht den Vater stolz und im Zorn verlassen? Hat er nicht, dass sein Erbe verprasst und damit seine Stellung verwirkt? War er nicht schon gestorben und tot? Für den Vater und für seine ganze Familie schon ausgelöscht? Aber der Vater sieht es anders. Seiner Meinung nach ist der Sohn immer noch Sohn. Immer noch Sohn. Er war zwar aus dem Haus ausgezogen, aber nie aus dem Herzen des Vaters. Nie aus dem Herzen des Vaters. Das ist die Botschaft jenes Bildes. Das ist die Geschichte jenes Bildes. Vielleicht auch unsere. Sind wir vielleicht nicht irgendwann auch nicht mehr bereit, Gottes Kind zu sein, aber Gott ist nicht bereit, nicht mehr unser Vater zu sein. Deshalb stiftet er eine neue Beziehung, Vater. Vater ist Gottes Lieblingsname. Wir dürfen deshalb wissen, weil Gott sich so am häufigsten nennen und anreden lässt und weil der Jesus uns selbst dazu eingeladen hat und ermuntert hat, im Vater unser so zu beten. Gott will gerne Vater genannt sein. Und so beginnt Jesus sein und damit unser Gebet, unser Vater. Und das war damals revolutionär, was uns heute so geläufig erscheint. und so einfach von den Lippen geht, war zur Zeit Jesu sehr gewagt, ja unerhört, kam einer Gotteslästerung gleich. Im frühen Judentum finden wir nirgends die Anrufung Gottes als Abba, Abba, Papa, Vater. Das war zu würdelos, zu respektlos, zu gottlos. Schließlich war Gott doch Gott. Abba war ein alltägliches Wort, es war ein schlichtes Familienwort. Kein Jude hätte es gewagt, Gott in dieser Weise anzureden, ja noch nicht einmal Gott Gott zu nennen, sondern sie versucht immer den Namen Gottes irgendwie zu umschreiben. Aber Jesus macht es anders. Er nannte Gott Vater und das ist er ja auch. Jesus tat das in allen seinen Gebeten, die uns in der Schrift überliefert sind, bis auf eine einzige Ausnahme. Dem Schrei am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Und so war da zum ersten, aber auch zum letzten Mal jene Distanz, jene Trennung, jene Gottverlassenheit, die durch Sünde vom Vater trennt. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Das Schlimmste. Doch durch das Vaterunser wird deutlich, dass im Gebet zu Gott, dem Vater, diese Trennung, diese Distanz, diese Verlassenheit aufgehoben, überbrückt, abgetan ist. Weil Jesus überwunden hat am Kreuz, im Gebet und im Gehorsam. Im Vaterunser lädt Jesus seinen Jünger ausdrücklich ein, ihm die Anrede, Abba, Abba, Vater, nachzusprechen. Er gibt uns Anteil an seiner Stellung als Sohn, als Gotteskind. Er ermächtigt seine Jünger und damit auch uns mit dem himmlischen Vater in einer solchen vertrauten und vertrauensvollen Weise zu sprechen. Und damit entsteht eine ganz neue Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung. Schon die ersten beiden Worte des Vaterunser sind also von ganz großer Bedeutung, sind die Überschrift. Die Überschrift. Und sie erinnern uns daran, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Seht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Ausrufezeichen. Wir sind es auch. Welch eine Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Allmächtigen, dem Allgegenwärtigen, dem Allwissenden. Mit dieser neuen Beziehung fängt also das Gebet an, zu dem uns der Jesus eingeladen hat. Ein Gebet, was um die Welt gegangen ist, hat es Professor Thielig aus Hamburg mal formuliert. Und es eröffnet uns eine neue Stellung, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zum Vater beten, wenn wir dem vertrauen, der uns geschaffen, gewollt und geliebt hat, dann vergibt er uns auch und erhebt uns in den Stand der Gotteskindschaft und wir werden quasi adoptiert. Durch eine Reihe dramatischer Ereignisse werden wir von verurteilten, verlassenen und verlorenen Weisen zu Adoptivkindern Gottes. Wir treten zwar zunächst voller Fehler, Ablehnung, Rebellion vor Gottes Angesicht, aber wegen seiner Liebe kann er und will er uns auch nicht fortschicken, wie der Vater, der da in dem Tor steht und auf den Sohn gewartet hat. Nicht fortgeschickt. Dazu nichts mehr getaucht. Nicht fortgeschickt. Und in einer Tat, die sogar den Himmel verblüffte, lädt sein einziger Sohn unsere Strafe auf sich und sühnt sie am Kreuz für uns und tut sie hinweg, als wenn nichts gewesen wäre. Als die Zeit erfüllt war, so schreibt Paulus im Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, Abba, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, auch Erbe durch Gott. Das ist die neue Stellung. Erlöst und nicht mehr Gefangene der Sünde zu sein. Kind Gottes und nicht mehr Knecht der Sünde zu sein. Erbe der Herrlichkeit und nicht mehr Sklave der Erbärmlichkeit zu sein. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, schreibt Paulus im Römerbrief, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Es wäre ja schon genug, wenn Gott uns nur den guten Ruf wiederhergestellt hätte. Doch er tut mehr. Er gibt uns einen neuen Namen. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gotteskinder, Königskinder. Es wäre ja schon genug, wenn Gott uns nur zu einem Besuch bei ihm eingeladen hätte. Aber er tut noch mehr. Er bürgert uns ein, er lädt uns ein, Familienmitglied zu werden. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heilige der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und es wäre ja schon genug, wenn Gott uns nur frei gemacht hätte. Doch er tut mehr. Er beschenkt uns mit seiner Herrlichkeit. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Boah, das sind Verse, das sind Worte. So übernimmt Gott das Risiko, uns an Kindesstatt anzunehmen, uns zu adoptieren. Ein Kind mit schwieriger Vergangenheit, ein schwer erziehbares Kind, ein Kind im Trotzalter, mit Rebellion im Herzen, mit Widerstand im Sinn, mit Starkköpfigkeit in seinem Tun und trotzdem adoptiert, hereinkomplimentiert und ausstaffiert als Lieblingskind und Gotteskind und Königskind. Und das ist Gottes Wille. Es ist Gottes Wille, die Erwählung, die Erlösung, die Vergebung, der Reichtum seiner Gnade. Und daran will er uns Anteil geben. Gott knausert nicht. Und so wurde er unser Vater und wir seine Kinder. Wir könnten auch mit anderen Worten das Gebet beginnen. Papa unser, könnten wir auch sagen. Papa unser. Nicht andere bedeutet das, Abba, lieber Vater, zu sagen. Es ist der einzigartige Vorzug, das einzigartige Vorrecht, aber auch eine einzigartige Verantwortung, ein Kind Gottes zu sein und einen Abba, einen Vater im Himmel zu haben, ein Vater unser zu beten. Aber das dürfen wir auch wissen. Wir beten nicht, um Gott zu informieren, denn das wird ja heißen, er weiß es nicht. Wir beten auch nicht, um Gott zu motivieren, denn das wird ja heißen, er will es nicht. Wir beten auch nicht, um Gott zu aktivieren, denn das wird ja heißen, er kann es nicht. Sondern wir beten, weil wir das Gespräch mit dem Vater brauchen und um unseren Willen in seinen Willen zu legen. Wir dürfen alles vor den Vater tragen. Wir dürfen alles dem Vater sagen. Wir dürfen alles dem Vater fragen und wir dürfen auch alles mit dem Vater wagen. Amen. Jetzt wollen wir das Gebet gemeinsam sprechen und ich bitte Sie aufzustehen.